Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Heute haben wir gleich zwei Gäste, über die ich mich sehr, sehr freue. Ihr hattet auch nicht so eine allzu lange Anreise. Die Rede ist von Kerstin Görling, Macherin des Contemporary Luxus Stores Hayashi in Frankfurt. Und mitgebracht hat sie ihren Mann Daniel Steindorf. Ihr Kollege oder jetzt Chef, weiß ich nicht, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Er ist der CEO des No Rooms Konzepts unter dem Dach der Gecko-Gruppe. Ganz herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo, danke, dass wir hier sein können.
Ja. Schönen guten Morgen.
Die Zukunft der Mode ist zirkulär. Und auch in der TW40 The Sustainable Fashion Issue dreht sich alles um nachhaltige Mode. Der Fokus dabei? Best Practices und Innovationen, die den Weg in eine grünere Zukunft weisen. Sichern Sie sich jetzt Ihren Anzeigenplatz bis zum 25. September und platzieren Sie Ihre Marke in diesem zukunftsweisenden Umfeld. Mehr Infos dazu gibt es unter www.textilwirtschaft.de/issues.
Ja, super, dass ihr da seid. Freut mich, das haben wir ja relativ spontan irgendwie abends mal verabredet. Ihr wart noch in Paris und habt dann aber gesagt, ja, machen wir gerne, weil die Nachricht, die kürzlich bei uns über den Ticker ging, dass Hayashi unter das Dach der Gecko Group wandert, hat ja schon ziemlich eingeschlagen, hat ja auch viele interessiert, hat für hohe Klickraten gesorgt. Klar, Hayashi ist ein tolles Konzept und eine spannende, noch nicht so häufig dagewesene Konstellation, spezielle Konstellation. Warum du das gemacht hast und so, da würde ich gerne ein bisschen später drauf kommen. Aber vielleicht kannst du einfach sagen, ja, oder schon auch warum, Luxushandel, ist es heute ohne einen großen Partner nicht mehr so möglich?
Also das kommt natürlich drauf an, wie man Erfolg definiert, wie man sich entwickeln möchte. Man kann natürlich auch weiterhin erfolgreich sein ohne einen Partner, aber ab irgendeiner Größe, sei es Budget oder Umsatzgröße, macht es einfach mehr Sinn, einen Partner mit ins Boot zu holen, da man irgendwann auf Granit stößt. Also ich finde, es gibt nichts Deprimierenderes, als irgendwie sein Ziel erreicht zu haben und dann jedes Jahr noch mehr Anstrengungen aufzunehmen, um dann das gleiche Ziel zu erreichen. Das will ja keiner. Und wer dann wachsen möchte, gerade im Umsatzbereich, muss, denke ich, sich damit auseinandersetzen, einen Partner mit ins Boot zu holen.
Was ist die größte Problematik? Sind es die immer höheren Budgetforderungen und der großen Designhäuser? Ist es der immer selektivere Vertrieb der Designhäuser, sodass man immer versuchen muss, neue Labels zu finden, um das Sortiment spannend zu halten? Also was hat das Business so verändert? Was ist anders seit deinen Anfängen 2007?
Also ganz klar ist natürlich die größte Veränderung die Digitalisierung. Also ich habe angefangen, da ging es bei den Brands auch hauptsächlich darum, diese kleineren inhabergeführten Boutiquen auch glücklich zu machen. Also ich erinnere mich an Zeiten, immer in der Front Row sitzend, sei es in New York oder in Paris. Da kam ich zurück aufs Hotelzimmer, da lag von der Brand schon die Tasche, die ich als Geschenk bekommen habe. Und ich war eine kleine Boutique und war 26 Jahre alt. Das war natürlich cool. Ein Traum.
Du hast gedacht, du bist im Himmel.
Ich war im Himmel, ja. Und die Branche war viel zugänglicher. Das heißt, die Marken sind mehr gereist, haben sich diese individuellen Konzepte angesehen. Ich hatte Balenciaga in Frankfurt, die dann mich unter die Lupe genommen haben. Welche Partnerschaft können wir da eingehen? Das war großartig. Nur irgendwann kam es dazu, und da habe ich mich ja auch hin entwickelt. Ich habe dann einen Blog installiert als eine der ersten Stores in Deutschland. Dann ging es darum, Instagram, Social Media etc., Facebook. Es wurde alles immer größer und entwickelte sich dahin, dass natürlich die Marken dann immer mehr auf die großen Department Stores gesetzt haben und die kleinen Boutiquen wurden immer weniger, die individuellen Konzepte wurden nur noch imagemäßig gefördert, aber letztendlich auch bei diesen Image-Projekten, die da gemacht sind, ist trotzdem eine wahnsinnig hohe Abnahmemenge gefragt und es ist wirklich hauptsächlich natürlich einmal auf der einen Seite ein Budgetfaktor. Wenn man weiterhin groß bleiben möchte, muss man sich mit den Großen messen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man auch sich persönlich entwickeln will. Man will nicht immer gleich bleiben. Es ist Mode. Man muss überraschen. Man möchte wachsen. Ich möchte nicht immer das gleiche Ziel erreichen müssen. Ich möchte mich entwickeln. Und das war dann irgendwann der Grund, wo ich gesagt habe, ich möchte einen neuen Weg gehen.
Würdest du also sagen, es ist kaum noch möglich, also als unabhängiger Einzelhändler sein individuelles Business zu betreiben?
Man kann sehr erfolgreich ein Business betreiben, wenn man auf die lokale Kundschaft setzt, sich auch damit zufrieden gibt, dass man lokal bleibt und international dann nicht so bedeutend ist, dass man sagt, okay, ich stehe jeden Tag selbst in meinem Store, bin das Icon oder die Brand selbst und betreue meine Kunden, aber ab irgendeiner Umsatzgröße ist das nicht mehr machbar. Es ist so viel zu tun. Man kann nicht mehr immer vorne an der Front quasi im Store stehen. Man hat mehr Personal, es wird viel administrativer und organisatorisch ein großes Thema. Und ab irgendeinem Punkt merkt man, hier stoße ich an Grenzen. Und deshalb habe ich mich entschlossen, nach einem Partner zu suchen.
Mhm. Gut, der lag ja bei dir ganz in der Nähe.
Ja, genau.
Also das ist ja dein Mann Daniel ist ja schon bei No Rooms. Aber genau. Daniel, du hattest ja auch deinen eigenen Store.
Genau.
Das Überfahrt, Contemporary Konzept, eigentlich das männliche Pendant zum Hayashi.
Ja.
Dann warst du Einkäufer und hast Kreativdirektor, ne, bei Embassy.
Ja, Senior Buyer, genau, für das ganze Soulbox Embassy Konzept. Dann 3 Jahre mit begleitet, ja. Und dann kam irgendwann für mich der logische Schritt auch da, mich zu entwickeln und was anderes zu machen. Ich habe das ja schon mal im Podcast erzählt, dieses Thema Culture, Community, Authenticity. So, wo geht die Reise hin in Zukunft, so Future Retail oder Future Shopping? Und dann war das irgendwie logisch, dass Alex Mickey als lange Freunde und dann auch als Partner irgendwie super in Frage kommen, weil das sind auf jeden Fall 3 Schlagworte, die mitbringen. Der Grundstein des Erfolges war immer diese Rumors, Gecko Community, diese Culture, die geprägt haben und dann am Ende das auch immer authentisch durchgezogen haben, bis heute im Übrigen.
Musstest du die beiden, also Mickey und Alex, lange überreden, das Hayashi zu übernehmen und Kerstin an Bord zu holen? Oder war das so Flow?
Ich musste Gott sei Dank niemand überreden, weil das war eher so ein bisschen, wenn man sich das mal so ein bisschen vorstellt, in dieser Gecko-Welt ist natürlich mit Alex und Mickey 2 Gründer und Visionäre. Wir haben Mickey, der sich so ein bisschen mehr in diesem Retail-Fashion-Bereich etabliert und auch unterwegs ist, ja auch extrem gute Kontakte und Freunde in der Branche hat. Und der hatte irgendwann die Idee zu sagen, wir müssen eigentlich wir haben jetzt gestartet, wir haben die ersten Hotelshops in den Hotels installiert, wir haben den E-Shop, wir haben gute Brands, aber dann war das natürlich auch relativ schnell zu sehen, okay, die Leute haben eine hohe Zahlungsbereitschaft, die Frauen interessieren sich auch für die Shops und dann war es, okay, wir brauchen ein bisschen mehr Womenswear.
Weil ihr seid ja sehr Manswear getrieben.
Genau, weil logischerweise, weil ich das irgendwie am Anfang gemacht habe, war das eher so ein bisschen Mans und auch so ein bisschen auszutesten, aber auch in der Own Brand oder in unseren Sachen, die wir gemacht haben, war es natürlich eher so ein bisschen man zu vielleicht maximal unisex driven. Und dann war das okay, wir brauchen mehr Womenswear, wir brauchen irgendwie vielleicht auch noch einen exponierteren Platz für die Präsentation der Kollektion, weil diese Hotelshops natürlich platzmäßig einfach begrenzt sind. Also es ist ein super Umfeld, aber wie groß kann das sein? Ja, und wir haben gemerkt in Baden-Baden, der Shop ist relativ groß und da funktioniert es natürlich hervorragend. Und dann war das eher so, was ist denn eigentlich mit deiner Frau? Und ich sag, unterhaltet euch doch mal. Und da war eigentlich erst die Idee zu sagen, okay, die Kerstin integriert sich so ein bisschen als Womenswear Buyer oder Berater. Und daraus ist dann geworden, okay, warte mal, wir haben ja da den Store und wir haben ja auch die Brands und die sind ja exklusiv vergeben. Also wir können es auch nicht einfach einen neuen Store in der Stadt machen. Und dann gab es eins zum anderen und dann haben die sich getroffen. Da war ich beim Anfang auch gar nicht dabei, das mal auszutauschen. Und dann gab es noch ein Meeting und da haben wir das dann beschlossen, ja.
Und erzähl doch mal, Kerstin, was erhoffst du dir jetzt von dieser Partnerschaft und was ist auch deine Aufgabe oder wie wird die Zusammenarbeit aussehen?
Wie ich schon gesagt habe, war ich natürlich nicht nur auf diesen lokalen Erfolg, schon immer wollte ich irgendwie mehr. Und Mickey Rosen und Alex Orseano waren für mich so Leuchtfiguren, die genau das mit ihren Unternehmen, die sie führen, einfach glanzvoll meistern. Sie haben immer diese A-List-Customer, sie haben, oder Gäste, sie sind international unterwegs und ich fand das immer sehr, sehr reizvoll. Und auch für mich als Konzept war das natürlich eine super spannende Angelegenheit zu sagen, das zu vereinen. Also, dass man diese Gäste, die ja auch meine Kunden, das ist relativ parallel sind, in einem Konzept glücklich zu machen. Und das war dann auch eine Art von Wachstum, die ich mir vorstellen kann, dass das zukunftsweisend sein könnte für unser Konzept. Es ist nicht, dass das jetzt das Retail-Konzept ist, das Neueste, das man überall in den Hotel-Stores aufmacht, aber es war für mich eine Art Wachstum, die individuell ist. Das heißt, kleine Spots zu eröffnen. Jetzt nicht aus meinem Store ein riesen Kaufhaus zu machen, weil dann wären wir wieder genau bei dem Problem, wo wir in der Branche gerade stecken, diese Riesen, die jetzt an Wert verlieren, sondern ich wollte kleine individuelle Spots eröffnen und das war eine wunderbare Gelegenheit, auch anders einzukaufen. Für die Hotelstores jeweils unterschiedlich abgestimmt auf den Standort und da dann Synergien zu bilden. Ich habe ein riesiges Universum jetzt an Möglichkeiten, die ich ausschöpfen kann. Es gibt diese fancy Restaurants, die zur Gruppe gehören. Es gibt selbst eine semi-private jet Airline, die daneben steht. Es gibt die Luxushotels. Und das ist eine Welt, in der natürlich mein Kunde sich bewegt und die ich für neue Wege wunderbar nutzen kann.
Okay, hab's gesagt, Restaurants, Hotels, Airline, Spurbank, Provokateur in Berlin, was alles dazugehört. Aber was haben denn diese Hospitality-Konzepte mit Fashion zu tun? Und wo ist da der Link? Wie geht es zusammen? Und kann man auch in Restaurants, also in Burbank oder so, kann ich da dann Klamotten shoppen? Oder was ist die Idee?
So ist es natürlich nicht gedacht. Aber es ist so, dass die Gäste, die ausgehen, die sind natürlich die Zielgruppe, die auch einkaufen, um diese Events zu begehen.
Ja, das ist diese Idee von diesem holistischen Ansatz zum einen. Ja, also zu sagen, okay, ich habe Authenticity und Community. Ich glaube zu wissen, okay, ich gehe ins Burbank und ich gehe ins Moriki. Hier ist die Crowd, mit der ich gerne bin. Hier ist die Art zu essen, die Art des Ausgehens. Dann mit den Restaurants in Berlin, mit den Partnerschaften, mit Duck, den Restaurants. Und dann zu sagen, okay, und die logische Konsequenz ist, dass man dann der Gecko Group als Dach oder diesen Unternehmen als Dach abnimmt, dass sie eben am Puls der Zeit sind und demnach auch Retail richtig betreiben können. Und so plump wie das klingt, so, okay, die haben die richtigen Brands. Also wenn ich dahin gehe, dann finde ich das, was dazu passt. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin eben mit dabei, vorne mit dabei. Das ist ein großes Ding. Und das andere ist natürlich auch einfach Reichweite, ja, Visibilität, also wir als Beispiel, wir haben ja das 893 in Berlin, also Duck ist ja Partner bei uns in vielen Konzepten und wir haben dann von No Rooms mit 893, mit Duck gesprochen, gesagt, ey, lass doch einen richtig coolen Own Brand für 893 machen und dann eben nicht irgendwelche T-Shirts bedrucken, sondern wir haben in Portugal Organic Hoodies produzieren lassen, als Vorlage einen Vintage Sissy Hoodie von früher, super hochwertig schwer stitchen lassen und so weiter und haben dann quasi eine richtige Intro gemacht von dieser Own Brand für 893. Und jetzt kam vorgestern gerade der Post, also Billie Eilish hat das 893-T-Shirt an.
Ach stimmt, habe ich gesehen auf deinem Insta.
Ja, und dann von Sido etc. Und das sind natürlich Reichweiten und Visibilität, die passieren natürlich jetzt nicht einfach so, wenn man ein Geschäft hat oder sehr schwer, sondern dann ist es natürlich so, die sind dann zu Gast in dem Restaurant oder in einer der Venues und dann ist es natürlich relativ einfach und der Weg relativ kurz von No Rooms oder von Hayashi entsprechend Produkte auch in den Bereichen zu platzieren und das schafft halt eben Reichweite und wir wissen alle, was das heute wert ist, die richtige Reichweite.
Ja, und besonders dieser Glamour-Faktor ist natürlich für einen Fashion-Store das Wichtigste und es ist, dass diese A-List-Guests, würde ich mal sagen, wie jetzt die genannt sind, die machen das ja aus freien Stücken. Also dieses Unternehmen...
Also sie sind nicht gekauft,
genau,
wie sonst
es ist so
andere Content-Creator.
Genau, diese Gecko Group oder sagen wir diese einzelnen Locations, die haben so viel Glamour und haben so viel Identität und sind so aufgeladen, dass da wirklich jeder rein will und jeder mitmischen will. Und es ist wahnsinnig toll, das zu beobachten und da macht es natürlich Spaß, ein Teil davon zu sein. Das Wichtigste, glaube ich, was aus meiner Sicht bei der Gecko Group besteht, ist dieses Netzwerk. Dieses Netzwerk an den erfolgreichsten oder in ihrer Welt erfolgreichsten Menschen, die Mickey und Alex zusammenholen und dadurch eben diesen Melting Pot kreieren. Und da wollte ich gerne dabei sein. Und das freut mich natürlich jetzt, dass man da dann wirklich tolle Sachen auf die Wege bringen kann.
Also ihr partizipiert von der gleichen Zielgruppe, es geht genau um die gleiche Zielgruppe, darüber definiert sich das Ganze und ihr partizipiert von der Reichweite. Und was versprechen sich Mickey und Alex davon?
Also zum einen weiß ich natürlich, dass deren große Vision ist, eine Gruppe zu schaffen, in der man die Zielgruppe, die dort ist, auf jedem Bereich glücklich zu machen. Das ist Essen, Trinken, Schlafen, feiern, das war schon immer, das war die Grund-DNA. Jetzt kommt Reisen dazu mit Travel Coop, mit der Airline, jetzt kommt dann eben Retail und Shopping dazu mit No Rooms und Hayashi und zwar auf einem hohen Level. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, was sich natürlich Micky und Alex davon auch versprechen, ist, dass die Gründung von No Rooms und die Entwicklung dorthin ist ganz klar angesetzt und auch visionär gedacht auf einem High-Standard-Level. Also Leute, die ins Moriki gehen oder nach Baden-Baden fahren und gewisse Ausgaben für diese haben, dann ist natürlich klar, was die auch shoppen. Ja, und da geht's nicht drum, dass man sagt, das muss super high expensive sein. Es geht nur drum, dass man die richtigen Produkte hat. Also high quality abholt auch in dem Bereich. Deswegen auch Travel mit einer semi-private jet Airline, Retail. Und das ist natürlich dann mit Hayashi der logische Schritt, dass man eben den Zugriff immer auch hat in diese Luxury Contemporary World.
Ja. Genau, und auch ein spitzes Sortiment. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, wir werden jetzt Luxus, sondern es bleibt ein individuelles Konzept und es soll überraschen und die Gäste auch überraschen und diese internationalen Gäste. Und das ist das, was wir erreichen wollen, dass wir natürlich diese Brands, die es bisher auch bei Hayashi gibt, dann in den kleinen Ablegern in den Hotels darstellen, in einer komprimierten Version, aber trotzdem dieses Konzept dort anbieten können.
Also das heißt, das Sortiment, das du jetzt bei Hayashi hast, also du führst ja Labels wie Agnes Studios, Victoria Beckham, Ulla Johnson, whatever, Isabel Marant. Diese Brands soll es dann auch in den No Rooms Stores geben. Genau. Und was passiert mit dem Hayashi selbst? Also vielleicht kannst du da noch ein bisschen erzählen, wie das einfach aussieht.
Also ich denke, dass es für den Kunden an sich im Store kaum Veränderungen geben wird, außer dass er bemerkt, dass noch Men's Einzug erhalten in einem kleinen Part. Zudem wird es natürlich einen Online-Store geben, was sehr logisch ist, weil die Gäste international sind und auch auf dem Hotelzimmer vielleicht auf ihren iPads dann durch den Shop scrollen. Aber im Store wird erstmal alles so bleiben, wie es ist, genauso weitergehen, wie es ist, mit gleichem Team. Ich werde da sein, die Brands werden da sein, wir haben neue dazugenommen, klar, einfach uns weiterentwickelt, gerade im Zuge des neuen Konzeptes noch.
Wen habt ihr dazugenommen zum Beispiel?
Wir haben die Etiko dazu genommen in diese Richtung, dass man noch
also Party
Glam. Noch mehr Glamour, noch mehr auf den Punkt und wie eigentlich Hayashi schon immer war. Es war jetzt natürlich auch alles ein bisschen ruhiger von den Quiet Luxury und so und jetzt trauen wir uns natürlich gerade mit diesem Hintergrund auch wieder zu unseren Wurzeln zurückzugehen, noch mehr wieder da noch spitzer in der Fashion Richtung zu werden. Und es wird dann in den Hotelstores in ausgewählten Locations, also jetzt nicht in jedem Hotel, einen kleinen Ableger geben, sei es eine Corner oder dann auch in den neu dazugekommenen, noch in Planung sich befindenden Hotels, dann Mini-Stores wird es dort geben. Und da werden dann natürlich abgestimmt auf den Standort dann auch Hayashi in Kleinform zu sehen sein. Mhm.
Also man kann das vielleicht ganz gut erklären, nur als Beispiel. Also wir eröffnen ja in Frankfurt das Parkview Hotel in der nächsten Jahres am Grüneburg Park. Da wird es tatsächlich einen Space geben um die 30 Quadratmeter als Minishop. Also es ist neu gemacht, das ist vom Design, das ist High-End. Da werden wir natürlich ein Assortment bauen, was natürlich noch ein bisschen luxuriöser ist als jetzt zum Beispiel im Rumors, den es schon gibt. Ja, also jetzt da in der Gutleutstraße. Da geht es dann natürlich dann auch mehr um Own-Brand und mehr um Own-Products und vielleicht auch ein bisschen Brands, die so ein bisschen zugänglicher sind, weil sich die Zielgruppe natürlich auch unterscheiden wird. Also das ist schon richtig individuelle Sortimentsplanung, die liegt jetzt, und da kommen wir nochmal auf die Rolle, natürlich hauptsächlich bei der Kerstin.
Wie ist eigentlich eure Arbeitsteilung? Bist du ihr Chef? Bist du ihr Kollege?
Nein, wir sind Kollegen. unsere Chefs sind nach wie vor in der Gruppe Micky und Alex und das ist auch in dieser Gruppe eine sehr fluent Workaround. Also das heißt, man arbeitet eben auch nicht nur für No Rooms, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Man nimmt dort relativ viele Verantwortung und Positionen auch in den anderen Bereichen der Gruppe, weil es auch einfach die Arbeitsweise ist. Und ich habe dann quasi den Titel des CEOs von No Rooms und die Kerstin des CCOs und so wird auch die Arbeitsteilung sein. Also ich werde ein bisschen mehr um diese kaufmännische Wachstumsthematiken kümmern, die Kerstin hauptsächlich um Buying und Creative Parts und die Strategie teilen wir uns.
Und streitet ihr?
Nie über die Arbeit.
Nein, es ist ja auch schön, einen Sparringspartner zu haben. Aber wir sind uns da immer relativ einig dann. Ist es so, dass ich natürlich im engen Kontakt stehe mit den Brands, mit denen ich schon so lange zusammenarbeite, also mit Acne jetzt wirklich fast 18 Jahre. Oder zum Beispiel, das ist dann großartig, zusammen die Konzepte zu entwickeln. Wir sind auch immer in Absprache mit den Brands. Also wir streuen da jetzt nicht an jeden Standort irgendwas, was wir da möchten, sondern das ist ganz konzeptuell. Das wird durchgesprochen, welche Partner gibt's in der Nähe, welche Marke ist da schon vertreten, was möchten wir überhaupt anbieten, zum Beispiel im Rumors in Baden-Baden. Das wird der erste Hayashi bei No Rooms Corner werden. Das bietet sich an, da gibt's einen Rooftop, da gibt's ein Pool, natürlich, dann macht ein Resort-Wear natürlich mal richtig Sinn und ist dann natürlich so eine ganz neue Art, die ich gar nicht in der Innenstadt von Frankfurt so konkret abbilden kann.
Wie offen sind eigentlich die Brands für so eine Idee? Also, oder sind die eher skeptisch, denken, hey, Leute, hier Hotelshop? Ich meine, man hat ja auch mal so von früher so ein Klischee von so einem...
Die dicken Vitrinen, ja, wo das Zeug so, drin verstaubt liegt.
Ja, so staubiges Zeug und dann hat der auch nie auf und ja, keine Ahnung. Und dann denkst du, der würde ich ja keinen... Also, dann ja, also alles so ein bisschen Spack.
Ne? Also, ich muss sagen, dass die internationalen Brands... Die sind sehr offen dafür. Die waren begeistert von dem Produkt, was wir kreieren wollen. Das war wirklich nicht schwer, sie zu überzeugen. Kommt natürlich auch auf das Vertrauen an, was man schon hat. Also wenn man 18 Jahre zusammenarbeitet, dann weiß man, man würde da jetzt nichts machen, was optisch denen nicht zusagt. Und deshalb war es relativ leicht, ein Gespräch, um die zu begeistern. Es ist vielleicht auch eine gute Zeit gerade, weil wir von vielen das Feedback gehört haben, endlich Optimismus. Endlich neue Wege, endlich was, was wir cool finden. Die Leute reisen, da verlieren wir ja viele im Retail. In den Sommerferien sind die Leute weg. Die geben wahnsinnig viel Geld aus mittlerweile. Das war früher nicht so fürs Reisen. Wir möchten sie dann natürlich an den Urlaubsorten oder wenigstens an den Wochenenden, wie zum Beispiel in Baden-Baden, dann auch erreichen. Und das geht nicht mehr über nur einen Online-Shop. Das haben wir jetzt alle in der Branche gesehen, dass das so einfach nicht mehr funktioniert. Und deshalb ist es auch toll, das dann auf die Art und Weise zu begehen, dass man sagt, ja, wir bieten das den Kunden vor Ort an.
Ja, und auch so ein bisschen mutiger zu sein für Assortments. Also so kuratierter, ausgewählter Sachen verzichten. Wir haben jetzt einen super neuen Partner, ich kann noch nicht sagen wer, aber es ist ein Major Brand, so viel kann ich schon sagen, mit dem wir in Zukunft diese klassischen Jersey-Wear machen werden für das Rumors und für die Gecko Group. Also so dieses, der Klassiker, eine Jogginghose, eine T-Shirt, einen Hoodie, einen Sweater, so dieses, okay, ich bin im Hotel, ich muss länger bleiben, ich habe was vergessen. So diese Warengruppe, die... Also die kam eher auf uns zu. Also da sieht man auch diese viele Brands, auch Global Brands, Global Player, die schon relativ genau verstehen, was die Idee ist und was die Zielgruppe ist und dann uns anbieten, auch mit Veredelung, mit Customization etc. direkt zu arbeiten. Also das, man sieht, dass die Brands, die das verstehen oder die wissen, wohin man geht, die wollen von Anfang an dabei sein, weil sie natürlich auch wissen, was da dran hängt.
Und als Kunde hat man ja auch das Gefühl, ich war auf Ibiza, da hat man das Yondal, was dann mit Off-White oder so dann bespielt wird, dann dieser tolle Shop nebendran. Es gibt wirklich, ich habe dann, wo war das? Auch auf Ibiza, auch ein Beach-Restaurant, was dann im eigenen Store dann Zimmermann-Kleider hängen hat und man dachte, wow, wie cool und das kenne ich gar nicht, dieses Kleid. Und das sind dann nur so Einzelstücke, das müssen die Brands natürlich mitmachen. Aber das liegt hauptsächlich dann auch daran, und das ist ja unser Konzept, was jetzt dann auch Miki und Alex überzeugend fanden, dass das Hauptbudget natürlich in den Store fließt. Also wenn man da nur zwei Kleider hinhängt, bekommt man natürlich keine große Marke. Man muss erstmal die Marke abbilden, so wie sie es möchte, und dann kann man darüber verhandeln, und das hat bei uns hervorragend geklappt. Wo möchtet ihr noch zu sehen sein? Ist das okay? In welchem Umfang?
Aber das ist ja auch so eine Tendenz, was du gerade geschildert hast, diese Resort-Pop-Ups, die ganz viele Designhäuser machen. Ja. Also da gibt es ja das Unterschied. Wir hatten gerade, weiß ich nicht, Mykonos und Etro und Capri, ja, genau, und weiß ich nicht, alle sind irgendwo und machen irgendwas. Ja. Das entspricht entspricht ja schon auch eurer Idee. Wäre das dann auch so, dass ihr glaubt oder die Vision, weil du eben auch schon Global Brands und Big Brands angesprochen hast, also Entry Price Level Luxury, dann eben auch nochmal eine Spur drüber zu kriegen? Kann man die dafür oder ist es die Idee oder ist es gar nicht eure Idee?
Die Idee ist das nicht zwingend. Also wir sind natürlich für alles offen. Also das ist ja mit der Mode sowas. Letztes Jahr, unser Ziel war es, nächstes Jahr natürlich wieder anders. Wir sind immer offen dafür, aber es geht jetzt nicht darum, nur die Luxus-Brands damit aufzunehmen, weil das ist ja das, was gerade eigentlich sehr langweilig im Markt wurde, dass alles nur noch Luxus ist, die Kundin eigentlich gar nichts mehr zu kaufen hat. Also das habe ich gerade auch noch für mich bedacht, dass man sagt, diese Contemporary Brands, das sind die, da kann ich noch ganze Outfits kaufen, da kann ich modisch sein, weil bei den Luxus-Brands kann man ja gar nicht mehr modisch sein. Eine modische Kundin möchte jedes Mal was Neues kaufen und wenn ich bei Chanel in die Ready-to-Wear gehe, dann kaufe ich einen Teil und dann bin ich pleite für die nächsten 2 Jahre. Das entspricht ja nicht meinem modischen Gedanken. Ich möchte wie immer wieder neu, ich möchte gut aussehen, ich möchte die neuesten Trends haben und die sind bei den Contemporary Brands auch viel schneller umsetzbar.
Ja, und die Idee der Gecko Group, die DNA, ist ja unglaublich divers. Also nur als Beispiel, wir haben jetzt eben schon über das Netzwerk von Micky und Alex geredet, vielleicht muss man das nochmal dazu erwähnen. Also die sind im Mykonos und in Ibiza genauso zu Hause wie in Frankfurt. Also da wird, mit wo die hingehen, was die machen, wen die kennen, mit wem die dort Projekte machen, was man gar nicht so mitbekommt, auch einfach oft mal below the line. Ist es natürlich wahnsinnig groß, aber trotzdem ist es so, dass der Micky zum Beispiel, wenn er in Paris ist, mit Tyrone Dillon von Rick Owens zum Abendessen geht, Alex aber parallel auf Mykonos ist und auf den Markt geht und ein witziges Hemd findet, was 3 Euro kostet und ihm kauft, weil es ihm gefällt. Es gibt dort nicht diesen Ansatz von, was man ganz oft hat, so dieses, es muss höher, schneller, weiter und es muss immer teurer und besser sein und es geht hier nur um Status. Darum geht es gar nicht. Und das ist die Gecko Group DNA. Also das ist ja auch eines der ganz großen Vorteile, dieses Inclusivity-Denken der Gecko Group in allen Restaurants, in allen Hotels. Also egal wie schick und wie Party das ist, Kinder sind genauso willkommen. Familien sind genauso willkommen. Man kann da mit den Kindern wunderbar essen und man hat nie das Gefühl, man stört, wenn nebendran ein Tisch sitzt, die schon um 11 Uhr morgens die Flasche Champagner trinken. Das ist die große, große und auch bei allen Läden von Duck in Berlin, wenn man da mal dran denkt, wie diese Partnerschaften sind und was das für Leute sind, es ist immer offen für alle. Sehr tolerant, sehr herzlich und so leben die das auch. Und so leben wir auch den Retail. Wenn wir das Gefühl haben, sagen, Idea Books und die Caps, dieses klassische I don't work here, das ist das, was die Leute wollen. Da geht es jetzt nicht darum, dass die Kappe nur in Anführungszeichen 40, 50 Euro kostet. Es geht nicht darum, es geht darum, ein Produkt zu haben, worauf die Leute Lust haben, was on point ist und was die Gruppe und die Idee der Gruppe sehr gut widerspiegelt.
Ja, wir wollen ja auch kein Museum werden. Also diese Hotelshops, wo dann nur, wie du damals sagst, diese verstaubten Cartier-Armbänder dann liegen, das will man natürlich nicht. Man will da ja rein und will wirklich was shoppen. Also daher hat man ja auch dann verschiedene Preiskonstrukte. Also da ist dann die Kappe, genau wie du sagst, die halt imagemäßig gerade das Ding ist, aber auch ein teureres Stück. Aber natürlich im Hotel herrschen ein bisschen andere Regeln. Also es muss, finde ich, eher sofort tragbar sein. Es darf jetzt nicht der Pelzmantel da hängen im Sommer, wie das ja irgendwie in den Läden so ist. Es muss auf dem Punkt sein, das denke ich.
Was wir schon gelernt haben mit No Rooms jetzt im ersten halben Jahr ist, die Kunden haben eigentlich keine Zeit. Also die gucken in dem Shop zwischen Check-in oder Check-out oder wenn
also
sie
auch
zum
nicht
Frühstück
im Hotel,
gehen.
Also
im, genau, speziell im Hotel. Ja, genau, also in Baden-Baden, das ist ein bisschen was anderes. Da kommen die Leute hin zum Urlaub machen, da verweilen die auch in dem Hotel, dann gehen sie ins Spa, dann gehen sie hin, dann gehen sie runter und gucken in dem Shop und entsprechend sieht auch der Warenkorb dort aus. Es ist häufig mehr als ein Item und es ist auch häufig mal eine Kombination, die zusammenpasst. Und in Frankfurt haben die Kunden eigentlich keine Zeit. Das ist in and out, während dem Check-in, während dem Check-out, nach dem Frühstück, vor dem Mittagessen. Eher so und auch viele Gäste, die so kommen. Das Witzigste ist, die höchsten Warenkörbe machen wir im Frankfurter Rumors Hotel zwischen 0.30 Uhr und 2 Uhr.
Weil da kommen, weil die, Leute aus, offen hat,
nee, weil da kommen die Leute aus der Bar und sind irgendwie gut drauf. Und bevor sie nach Hause gehen, gucken sie nochmal. Und das ist halt sehr witzig. Ja,
also und das ist ja das so ein bisschen Konzept.
Angeschickert
und vielleicht
dann,
genau. Und
also das ist ja auch das Konzept. Wir holen die Kunden da ab, wo sie sich wohlfühlen. Also man ist entspannt und das hat man ja mit Stores früher immer erreichen können, auch in der Innenstadt von Frankfurt. Mittlerweile ist das nicht mehr so einfach der Fall, den Kunden in der entspannten Stimmung zu erreichen. Der ist erstmal gestresst, weil die Parkhäuser überfüllt sind. Er kommt irgendwie nicht mehr im Auto irgendwo hin. Er muss sich durch Demonstrationen kämpfen. Außerdem hat er Angst, dass die Tüten geklaut werden. All solche Stressfaktoren, bis er in diesem Laden ist oder auch wieder zurück am Auto, das ist dann sehr viel schwieriger, den Kunden in eine gute Stimmung zu bringen. Also da muss man schon sehr viel Kraft aufwenden. Wohingegen in einem Hotel, wo der Kunde schon erstmal ausgeschlafen hat, gut gegessen hat, vielleicht dann auch den Champagner schon getrunken hat, das ist eine einfachere Nummer, um dann eine Shoppinglaune zu kreieren. Klar.
Interessieren Sie sich für die Zukunft der Mode? Die TW40, The Sustainable Fashion Issue, zeigt, wie nachhaltige Mode schon heute Realität wird. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Marke als Vorreiter für Nachhaltigkeit zu positionieren und sichern Sie sich jetzt Ihren Anzeigenplatz bis zum 25. September. Mehr Infos unter www.textilwirtschaft.de/issues.
Und bei des Rumors oder all diese Gecko-Konzepte haben ja auch so eine gewisse Lässigkeit. Das ist zwar total high level, das, ja, was du mit Inclusivity meinst, ja, aber es sind halt nicht so stiff oder halt nicht so schickimicki. Es ist trotzdem irgendwie immer ganz cool.
Man kann alles, man kann alles. Also das sagte ja auch schon Daniel. Man kann eigentlich sich im crazy Haute Couture-Dress da hinsetzen, wird niemanden interessieren. Also schon, aber auf gute Art und Weise. Man kann aber auch in der Jogginghose da sitzen. Und das ist das, was auch das so anziehend macht. Und so soll natürlich auch der Hotelshop sein. Er soll nicht ausschließen, sondern soll überraschen. Er soll die Leute fröhlich machen und dann auch zum Kaufen animieren.
Also je nach Standort. Also es, genau, ich kann sowohl ein Paillettenkleid für die Party finden von The Attico oder ich kann auch den Hoodie, was du schon gesagt hast, finden.
Genau. Aber halt eben gut kuratiert ausgewählt, nicht zu viel, die richtigen Pieces.
Und wir wissen ja alles, man braucht ja eigentlich nichts. Also man geht da mit, glaube ich, einer ganz neutralen Erwartungshaltung hin und wenn man dann was sieht, wenn man denkt, wow, das ist es, dann kaufe ich das mir und deshalb, das muss überzeugend sein und da wollen wir natürlich auch nicht konkurrieren mit irgendwelchen Luxus-Brands, die das schon selber sehr gut abbilden.
Und wie soll die Gewichtung zwischen Menswear und Womenswear sein?
Ich denke, im Moment ist es dann 70-30.
Also noch mehr Menswear im Moment.
Nee, 70 Women's. Also wir reden ab dem Zeitpunkt des Starts.
Genau.
Also ab früher dann quasi.
Genau, werden 70% Women's sein, weil die natürlich ein anderes Einkaufsverhalten haben als Men's. Da natürlich mehr Auswahl schon da ist aufgrund meiner Brands. Und wir werden das natürlich versuchen zu steigern. Die modischen Männer wollen ja auch bedient werden.
Ja, wir haben schon sehr gute Brands an Bord, die wir jetzt auch schon geschrieben haben. Das kann man schon durchaus sagen.
Wen habt ihr denn? Könnt ihr schon reden darüber?
Ja, also wir haben Acne, wir haben MM6, wir haben A Kind of Guys, wir haben Our Legacy, wir haben Rear, wir haben James Peirce. Ja, und dann kommen noch 2, 3, über die wir jetzt noch nicht sprechen können, die noch nicht gesigned sind, aber in die Richtung. Also die Ausrichtung des Mannes, den wir bedienen wollen, ist schon ganz klar.
Und sehr modisch.
Ja.
Ja. Kann man den Look beschreiben oder ist er so divers und so vielschichtig, dass man das nicht so eingrenzen kann?
Also ich glaube,
kann.
Das kann man so nicht sagen. Es ist wie auch jetzt schon bei Hayashi. Es gibt ruhigere Brands, die dann nur über die Silhouette ausgefallen sind. Und es gibt dann natürlich auch welche wie Acne Studios, die mit wilden Fotoprints arbeiten. Und es ist schon ein mutiger Mann, der da zu uns kommen wird. Aber wir wollen überraschen, das ist klar. Wir brauchen jetzt keine Standard-Männerkleidung dezent, sondern wir wollen auch wieder mehr Schwung in die Männermode dann bringen.
Wenig Streetwear. Genau. Wenn ich jetzt schon hier sitze,
so,
dann das ist ja, für das ich immer stand. Ja, das war
ja,
so.
Wir wollen ja, dafür stehst du. Also das Sortiment, wenn man jetzt mal den Webshop anguckt,
genau,
ist noch ein bisschen so.
Also wobei man da auch sagen muss, da waren natürlich auch strategische Partner ausgesucht, wo man sagt, okay, mit wem kann man das auch gut testen? Was wird im Hotel gekauft? Wie funktioniert es? Wer kann für eine Long-Term-Partnerschaft auch stehen in Kollaborationen etc.? So jetzt, also ich sehe nach wie vor auch einen Brand wie Adige bei uns. Ja, jetzt ist das im Moment natürlich, finden die sich neu, müssen erstmal die Situation klären. Aber auch selbst Brands, die aus diesem Streetwear-Kosmos kommen, müssen sich schon in eine andere Richtung entwickeln, dass wir jetzt sagen, wir sind noch dabei. Ich sag mal, dieses Core-Streetwear, was früher, also das ist jetzt ein Braindead oder ein Para oder was das war, das findet jetzt da nicht mehr statt. Aber natürlich auch aus einem einfachen Grund, weil natürlich Rumors und die Gecko Group natürlich auch eigentlich für eine andere Zielgruppe steht.
Es ist einfach ein erwachsenerer Mann, die dann auch die
angezogener sind.
Genau.
Ja, und also, wir können es selber machen, ja, also ne? Das kommt halt auch noch dazu.
Es wird jetzt keine Anzüge geben, aber es wird auf jeden Fall Kleidung geben, die aber den erwachsenen Mann anspricht.
Ja, und das Streetwear-Thema können wir selber spielen. Das haben wir auch ganz klar gelernt. Das ist eines der größten Learnings des ersten Jahres oder des ersten halben Jahres ist, dass der 893-Hoodie oder die 893-Cap oder die Jimmy Spa-Cap, das ist die Streetwear für unsere Kunden. Weil das ist die DNA von einem Ort, an dem sie waren, dieser neue Code. Und dann brauchen sie keinen Supreme-Cap, sondern dann setzen sie sich lieber eine Rumors Bar Cap auf und finden das, oder eine 893 Cap und finden das Preislage identisch, aufgeladenes Story identisch.
Ja, aber Marge für euch besser.
Ja, genau. Aber das ist ja wirklich das, dass die Streetwear ja davon lebt, dass es durch die Menschen lebt. Also das ist dann der bedruckte Hoodie und es kommt darauf an, welche Zielgruppe trägt es und das können wir dann erreichen.
Ja.
Und welche Rolle spielen dann noch diese ganzen Collabs? Da habt ihr ja auch ziemlich viel zuletzt gemacht. Oder
weiterhin, ja? Weiterhin, aber das wird auch ein Großteil von unserer gemeinsamen Rolle, die wir auch auf unserem Worksheet haben, also die Collabs gemeinsam zu entwickeln. Von wer sind die richtigen Partner, in welche Richtung läuft es, Qualitätsanspruch, Design, Story, Market Introduction, Go-to-Market Strategies zu entwickeln, die natürlich dann auf beide Konzepte passen. Demnach wird es sicherlich ein bisschen ausgewählter. Aber trotz alledem ist es natürlich so, jetzt kommt ja bald unsere Alpha-Jacke im Herbst, Alpha mit Rumors. Auch da haben wir schon relativ viel gemeinsam dran gearbeitet und haben dort, glaube ich, was gemacht, was sehr gut auf unsere Zielgruppe passt in beiden Seiten. Wenn ich dich jetzt sehe, Silke, würdest du auch anziehen, die Jacke. Ja. Und das ist genau das Ding. Das muss man aber erarbeiten und das sind viele kleine Schritte, die dahin führen. Und ich finde, da kann man ruhig mal Heiß Nobiety auch als Vorbild nehmen, die das auch geschafft haben, Collab-Produkte mit Not In, mit ihrer Not In-Serie, Not In Paris, immer wieder auch zu entwickeln. Oder Not In Milan fand ich noch viel besser in dem Fall, weil man dann auch irgendwann sagt, okay, ein Collab-Produkt hat immer so über die Streetwear funktioniert, ist heute gar nicht mehr so. Und jetzt mit Kerstin zusammen hinzugehen und sagen, okay, wie hat das auszusehen für unsere Zielgruppe, ist ja auch eine Challenge, die super Spaß macht.
Klar, vielleicht auch ein Kimono oder I don't know what.
Genau, die herausfordernd ist und auch zu sagen, okay, von der Qualität über die Story, über den Need für diesen Produkt, diesen richtigen Purpose zu entwickeln, das ist, glaube ich, eine Sache, die auf jeden Fall für die Zukunft wichtig
ist. Genau, weil uns auch viele Produkte fehlen, die im Markt einfach gar nicht angeboten werden zu den Zeiten, zu den Lieferterminen, wie wir sie brauchen. Also wir brauchen einen Liefertermin im Sommer für den Kimono. Für die Kunden, die da oben im Pool baden, dass die sagen so, ach, ich brauche einfach da unten jetzt so ein Kimono, weil das sieht hübscher aus dann.
Der Frottee-Bademantel.
Genau, der Frottee-Bademantel, den können wir dann austauschen, obwohl der natürlich auch wahnsinnig cool ist vom Rumors und sehr begehrt. Gibt's auch im Online-Shop
dann. Wieso sehr begehrt? Wird häufig geklaut oder dann schon gekauft?
Jetzt mittlerweile gekauft, aber damals viel geklaut.
Er wird mitgenommen und vergessen zu bezahlen. Die Kunden werden dann aber im Nachgang natürlich dran erinnert und zahlen dann auch. Das ist einfach vergessen.
Die Rechnung kommt immer hinterher.
Ja, nein, es ist zum Beispiel so, auch in Kollaboration zum einen aufs Produkt, aber zum anderen auch Kollaboration zu machen in Partnerschaften. Also so als Beispiel, wir arbeiten natürlich schon mit Birkenstock jetzt am Anfang und das ist auch sehr erfolgreich. Kerstin mit Hayashi arbeitet mit Birkenstock auch schon länger und dann kann man dann sich hinsetzen und sagen, okay, wir kommen an den Tisch, wir kennen die Leute lange und gut. Was von Birkenstock-Seite macht Sinn für euch in unserer Gruppe und was von unserer Gruppe würde Sinn machen mit eurem Produkt? Ne, und da kann man dann viel reden über, hat man den Spa, da hat man neue Produkte, dann hat man, also wie findet das Produkt statt und mit solchen Partnern zu reden, mehr auch über strategische Partnerschaften, die vielleicht über ein reines Produkt hinausgehen. So, und das ist das, was halt attraktiv ist.
Und wie frei seid ihr da in euren Entscheidungen? Also wie viel reden euch Mickey und Alex rein oder wie oft redet ihr überhaupt mit denen? Wie stark sind die im Fashion Game? Also kennen
also
die alle Brands?
Mickey ist sehr gut im Fashion Game, wahrscheinlich noch besser als wir, weil er natürlich, weil er natürlich ein sehr ausgewählten elitären Freundeskreis hat mit sehr vielen Leuten, die auch richtig Creator sind oder Investoren sind etc. Alex dann auf der anderen Seite aus diesem Bereich mehr. Nur inhaltlich gar nicht. Der Mickey ist sehr into Fashion und sehr deep drinne. Der interessiert das, der kommt mit. Der mit dem challengen wir auch Ideen etc. Mit Alex auch genauso, aber mit einem fast fertigen Produkt.
Ja, es gibt natürlich einfach diese Ebene, dass man ist im Fashion Game aber als Endkonsument oder was man gerade jetzt sieht und es ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache und deshalb sind wir auch an Bord. Wir müssen ja ein halbes Jahr vorher entscheiden und diese Strategien zu entwickeln und diese 18 Jahre Retail-Erfahrung, weil alles, was man sieht, was man glaubt, dass erfolgreich ist, ist dann gar nicht monetär so erfolgreich. gibt es ja viele Brands, die einfach sehr sichtbar sind und für den Kunden sehr erfolgreich wirken, aber letztendlich, die, wie wir ja über die Textilwirtschaft wissen, eigentlich eher nach einem Investor suchen und bankrott sind. Daher ist das natürlich dann ganz wichtig, dass wir da unsere 18 Jahre Retail-Erfahrung einbringen können und dadurch dann genau die Brands aussuchen, die dann auch ein halbes Jahr später uns auch monetär erfolgreich machen und uns wirklich diesen Fashion-Bereich in der Gecko Group zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Zweig führen können.
Also operativ, inhaltlich sind wir komplett frei und wenn es geht,
Schöne.
Das ist super, aber wenn es nur so um Strategien geht, wo man dann natürlich auch sehen muss, okay, wo geht die Gecko Group hin und so, das diskutieren wir dann oft zu viert.
Das war auch bei meinen Kunden die große Angst, werde ich jetzt ganz kommerziell und lass mich beeinflussen von jeder Excel-Tabelle, dem ist so nicht. Also ich habe natürlich meine Excel-Tabellen, die mache ich aber auch schon seit 18 Jahren, aber es geht darum und deshalb ist die Gecko Group ja so erfolgreich, das sind mutige Konzepte, da sitzen an den wichtigen Positionen Leute, die selbst denken und die frei entscheiden dürfen, in Absprache, aber immer neue Ideen bringen und es einfach immer neue Wege gibt. Und deshalb waren Micky und Alex auch davon zu überzeugen, diesen Weg zu gehen. Weil das ist auch eine sehr mutige Sache, dass man heutzutage sagt, ich investiere jetzt in Fashion. Also gerade wenn man weiß, das dass gerade alles den Bach runtergeht auf der einen Seite.
Das geht nur mit völliger Überzeugung und selber Passion. Also ich sage mal ein Beispiel. Ne? Also wir reden darüber, aber viele Leute können sich das nicht vorstellen. Der Micky als Head und Founder der Gecko Group, internationaler Tausendsasser, fährt mit mir nach Paris, rennt mit mir 3 Tage durch die Stadt, schläft im gleichen Hotel wie ich.
Gibt es da keine Rumors?
Nee, es gibt leider noch keine Rumors.
Noch nicht.
Aber es gibt, ich wollte damit sagen, der Micky ist
ändert
und
ihr.
Ja, hoffentlich bald, aber das ist auch ein Stein des Erfolges schon immer. Und dann haben wir keine Zeit und dann holen wir uns einen Burger und setzen uns auf den Randstein und essen den Burger auf der Straße und da. Also deswegen meine ich, so eine Art Chef zu haben, ist ultra außergewöhnlich, mit so einer Passion und so deep into zu sein und dann
down to earth
zu sein, aber auch gleichzeitig so das mitzumachen, weil es einfach, weil es auch so ist und finde ich sensationell und das ist der Erfolg auch der ganzen Gruppe und das ist auch dieser No-Rooms-Erfolg, den wir jetzt schon haben, weil er alles von Anfang an mitmacht und auch gleich natürlich dann entsprechend auf der anderen Seite dann abends Dinners und Leute trifft, zusammenführt etc. Und das ist das, was es außergewöhnlich macht.
Ja, und das denke ich auch, ist dieser Glaube an die Sachen, dass man jetzt nicht mehr erfolgreich sein kann in der Modebranche. Das ist natürlich Quatsch. Es kommt natürlich auf das individuelle Konzept an. Ja, die alten Wege, die funktionieren jetzt auf einmal nicht mehr. Aber das war schon immer so. Man muss sich immer neu erfinden und man kann mit neuen Konzepten sehr, sehr erfolgreich sein. Nur, dass das jetzt mit einem Online-Shop auf Riesenbasis nicht mehr funktioniert, das passiert jetzt, das ist jetzt klar. Aber es kann, wenn es individuell ist, wieder ganz weit vorne und monetär wirklich auch sehr erfolgreich werden. Ich finde diesen Pessimismus in der Modebranche gerade ein bisschen traurig. Man muss eben neue Wege gehen und den Versuch mitzugehen jetzt.
Ja und, es gibt auch nicht wirklich mehr richtig und falsch. Ich habe heute Morgen durch Instagram gescrollt, der erste Post, der mir angezeigt wurde, war, Google Maps wird jetzt mit noch mehr KI und Augmented und du kannst dann direkt da shoppen und mit dem System sprechen und jeder denkt, wow, crazy und das muss man alles machen, damit man erfolgreich ist. Nächster Post, OFR Bookshop aus Paris, hat eine kleine Fläche gemietet, hat Leute dort, die alte Säcke zusammennähen, das Logo branden und du siehst diesen Store, der ist komplett voll mit coolen Leuten und so inhaltlich so erfüllt. Kein E-Shop, kein Webshop, eigener Merch, smarte Produkte und die funktionieren beide parallel. Es gibt nicht richtig falsch. Es ist einfach eine Sache von, wo bin ich zu Hause, wie mache ich das?
Und wir müssen einfach uns wieder in den Kunden reinversetzen, nicht immer nur schauen, wo kann ich nur Reichweite generieren, wo kann ich mir die erkaufen und wie schaffe ich das mit KI etc. Es ist auch einfach wichtig zu denken, was möchte denn mein Kunde? Findet der mein Konzept spannend? Wenn ich Kunde in meinem Laden wäre, fände ich das mega oder fände ich das eher belanglos? Weil wenn man innerhalb der Branche lange Zeit erfolgreich ist und irgendwann denkt man, ja, jetzt muss ich Prada etc. in meinem Store haben, weil das den meisten Image kreiert. Aber der Kunde, findet der das überhaupt gut? Möchte der nicht lieber von mir eine neue Brand, die er noch nicht gesehen hat, irgendwie präsentiert haben, die genauso qualitativ hochwertig ist und der nächste Star am Himmel ist? möchte der nicht viel kreativer angesprochen werden? Und ich denke schon. Und wir haben das bei den Online-Shops erlebt, die wurden irgendwann einfach nur noch Produktkataloge und dann hatte jeder einzelne Kunde keinen Bock mehr, nach Seite 3 noch weiter über die Schuhe zu scrollen, weil irgendwann sehen die alle gleich aus. Wir sind Menschen und wir können nicht nur über irgendwelche Reichweiten unser Produkt vermarkten. Wir müssen eine Story erzählen und wir müssen individuell sein. Und das ist, glaube ich, immer noch der Weg zum Erfolg.
Okay, habe gelernt, es gibt nicht richtig und falsch. Aber auf jeden Fall falsch wäre ja dann, nicht neu zu denken und nicht einen anderen Ansatz zu wählen, so wie ihr es macht.
Ja, oder, also das Beste fand ich, also dieses, wir wurden so viel angesprochen, jetzt macht ihr das so und so und so. Und dann, also ja, Retail ist doch tot. Und das Witzigste ist, es so dieses, Retail ist tot und dann kommt Ronny Fico um die Ecke und sagt, halt mal mein Bier, hier ist mein neuer Store in Malibu. So, und der ist also so hingeklatscht als Zeichen für die ganze Welt, so sieht es in Zukunft auch noch aus.
Ich denke, Mode darf nicht stehen bleiben.
Aber die Leute werden auch immer weiter konsumieren und kaufen und nicht nur online. Und das ist ja ein bisschen das, was über allem steht. Ja, auch der Heiß Nobiety Store, der jetzt neu in Berlin aufgemacht hat. Ein urst-digitales Produkt, führend im Markt sind's years, geht in Retail, weil die Leute immer shoppen. Ich habe auch zum David gesagt, als ich ihn getroffen habe, wir als Einzelhändler werden das auch nicht los. Also man macht immer, man von damals Soto mit einer anderen Überfahrt, dann jetzt Heiß Nobiety Store, wie jetzt mit No Rooms Hayashi, man wird's nicht los, aber weil man auch dran glaubt und weiß, dass es funktionieren kann.
Und was ist dann eure Vision? Also wie viele Konzepte habt ihr jetzt im ersten Step und was ist so die Idee für die Zukunft?
Also im ersten Step gibt's jetzt natürlich den Store, dann gibt's Hayashi by No Rooms Corner in Baden-Baden und die weiteren Locations sind in Planung. Da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es werden schon auf jeden Fall 3 dazukommen.
Man kann ja mal gucken, wo unsere Hotels bisher sind und dann kommen vielleicht jetzt noch demnächst nochmal Announcements und dann, bis das mal umgebaut ist und so weiter und dann noch der E-Shop. Also das wächst jetzt dann schon entsprechend in den nächsten 18 Monaten.
Und ich meine, Kerstin, wir haben gesprochen nach der Nachricht, du hast gesagt, ich habe viele Kollegen und Kolleginnen angerufen. Könnt ihr euch vorstellen, auch andere Retailer noch mit an Bord zu holen oder wäre das so ein Netzwerk zu kreieren? Wäre das eine Möglichkeit oder geht das irgendwie nicht, weil natürlich der Einkauf eine Handschrift hat und dann dieses Konzept.
Also es wäre natürlich auch ein schöner Gedanke, da ein Netzwerk zu kreieren. Im Moment ist es natürlich so, dass wir einfach mit Hayashi eben expandieren wollen. Und da haben wir ja unser Konzept. Aber es ist natürlich alles möglich. Wir sagen nicht, wie wir denken in 2-3 Jahren. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir 1000 Retailer dann damit ins Boot holen, weil wir wollen ein individuelles Konzept und wir wollen eine Handschrift und die passt eben sehr gut zusammen. Hayashi und Rumors und die Gecko Group. Und da möchten wir jetzt erstmal dran arbeiten.
Okay.
Es gibt jetzt keinen Need. Einen weiteren, also jemanden dazu zu nehmen oder das Netzwerk zu erweitern, weil wir jetzt natürlich alles in der Gruppe haben, was wir wollen und wo wir hinwollen und das können wir alles aus der Gruppe stemmen. Klar, ne? Also wenn das Konzept wächst, dass man über weitere Brands oder Wachstum und so nachdenkt, ist das eine, aber wir brauchen faktisch jetzt keinen anderen Partner.
Okay, super. Also vielen Dank für eure positiven Vibes.
Danke.
Für eure Leidenschaft für Retail, die ihr mit uns geteilt habt. Finde ich super. Kann ich auch nur teilen. Das waren Kerstin Görling und Daniel Steindorf und das war der TV-Podcast diese Woche. Wenn Sie möchten, gerne nächste Woche wieder. Herzlichen Dank.